Wohlstand für alle.
Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Wir sprechen heute über einen Bestseller, über Quality Land von Marc-Uwe Kling. Und ich sehe schon einen Unterschied bei dir. Du hältst es hoch, das Buch. Es ist bei dir etwas heller als meines. Meine Ausgabe ist dunkler, hat ein dunkleres Cover. Und es gibt wohl eine ganz leichte Abweichung, das können wir jetzt nicht verifizieren, dass du eine etwas optimistischere Version gelesen hast, ich eine etwas pessimistischere, aber es muss wirklich nur marginal sein, der Unterschied. Also das Buch scheint an sich identisch zu sein, aber vielleicht hast du ein bisschen mehr Licht im Dunkeln gesehen. Aber bevor wir schon in die inhaltlichen Dinge einsteigen, sag uns doch kurz, wer Marc-Uwe Kling ist.
Ja, Marc-Uwe Kling ist ein deutscher Kleinkünstler und Autor. Er hat die berühmte Känguru-Tetralogie geschrieben über das kommunistische Känguru, das mit ihm zusammen in einer WG in Berlin wohnt und dort die Stadt und eigentlich das ganze Land am Ende unsicher macht. Dadurch ist er berühmt geworden, unter anderem, aber eben auch durch die Kleinkunst. Er hat dann in Berlin sich einen Namen gemacht, auch durch die Lesedüne, füllt mittlerweile aber auch größere Theater. Ich habe ihn tatsächlich als Teenager gesehen. Ich war als Teenager-Fan, kann ich schon mal direkt vorneweg schicken. Ich habe die Känguru-Trilogie gehört als Hörspiel. Fand das sehr lustig. Zu lesen hat es mir nicht so gefallen, aber ich habe es gehört und war dann sogar selbst dabei bei der Aufzeichnung des dritten Teils im Meringhof-Theater, ja, mit irgendwie 15, 16 Jahren oder so. Und nun ist er wahnsinnig berühmt. Er hat eine Art Imperium aufgebaut, glaube ich, kann man wirklich so nennen. Er hat nämlich neben dieser Känguru-Tetralogie und diesen sehr erfolgreichen Quality-Land-Büchern, von denen wir hier das erste lesen, auch noch sehr erfolgreiche Kinderbücher geschrieben. Zum Beispiel das Neinhorn, das immer noch ein absoluter Mega-Bestseller ist und hat es auf diese Art und Weise geschafft, wahrscheinlich zu einem der erfolgreichsten Gegenwartsautoren in der deutschen Literatur zu werden.
Dieser Roman Quality Land ist ein Science-Fiction-Roman. Deutschland ist nicht mehr Deutschland, sondern wir haben es hier mit einem Land zu tun, das jetzt sich Quality Land nennt. Unternehmensberater sind auf die Idee gekommen, dass das doch wesentlich besser klingt und auch das besser ist für den Export von Produkten, wenn dort der Stempel versehen ist, Made in Quality Land. Das ist doch gleich eine Aufwertung des Produkts. Wir verfolgen jetzt aber gar nicht so sehr dies aus einer Perspektive der Herrschenden, sondern wir verfolgen Peter Arbeitsloser. Der heißt so, weil er abstammt von Arbeitslosen. Also man bekommt immer den Namen der Eltern beziehungsweise den Namen der Eltern, der Tätigkeit der Eltern, als sie zur Welt bringen oder das Kind gezeugt haben, in welchen beruflichen Status sie gerade haben. Und da lag also eine Arbeitslosigkeit vor. Deswegen haben wir es mit Peter Arbeitsloser zu tun, der in dieser schönen neuen Welt, um gleich einen anderen Autoren aufzurufen, der natürlich hier auch eine gewisse Rolle spielt, nun lebt und hadert mit den Umständen einer völlig durchdigitalisierten, technisierten, automatisierten Welt, in der die Algorithmen eine solche Herrschaft angestrebt haben und auch erreicht haben, dass sie nun gar nicht mehr nach den Bedürfnissen der Bürger fragen, sondern die Bedürfnisse der Bürger schon kennen, sogar schon bevor die Bürger um diese wissen und dann beispielsweise gleich per Drohne die entsprechenden Produkte ins Haus liefern oder das Auto fährt schon vor, von dem man noch gar nicht wusste, dass man es jetzt gleich brauchen wird. Und dieser Peter Arbeitsloser bekommt eines Tages ein Paket geschickt, in dem sich ein, Achtung, Delfin-Vibrator befindet und er ist sich sehr sicher, dass er sich einen solchen nie gewünscht hat, auch nicht irgendwo insgeheim und er hat nun Folgendes vor, er möchte diesen Delfin-Vibrator zurückgeben. Er möchte eben dieses Produkt nicht, weil er es nie wollte und man redet ihm aber ein eigentlich, dass er es doch gewollt haben muss, sonst hätte man es ihm nicht geliefert. Dieser Delfin-Vibrator ist quasi der MacGuffin, der uns durch diese Geschichte führt, bei der dieser Peter Arbeitslose auf eine widerständige Kiki trifft, die sich versucht, der digitalen Überwachung zu entziehen. Es gibt einen alten Weisen, der sich noch an die frühen Tage des Internets erinnert, in denen man glaubte, nun wird mehr Demokratie und Freiheit möglich sein. Und er wird versuchen, dieser Peter Arbeitslose vorzudringen zu dem allmächtigen CEO, und versucht, ihn zu konfrontieren mit dieser offenbar falschen Zusendung. Vielleicht einmal so viel zum Inhalt.
Und man merkt diesem Roman tatsächlich schon eigentlich sehr an, obwohl er in Anführungszeichen nur 7 Jahre alt ist, in welcher Zeit er geschrieben wurde, nämlich kurz nach der Wahl Donald Trumps. Ja. Man hat hier dieses Quality Land, das nicht einfach nur ein gutes Land ist, sondern das beste Land. Es muss alles im Superlativ gesprochen werden, also wie bei einer Donald-Trump-Rede quasi. Man hat also so ein optimiertes, populistisches, durchdigitalisiertes Land. Und das sind natürlich genau die Diskurse, die vor 7 Jahren extrem stark da waren. Ja, Zukunft der Demokratie, was bringt der Populismus, was bringt Donald Trump? Und was man damals vielleicht noch ein bisschen belacht hat. Ja, also ich meine, das war dann ja kurz nach Beginn von Trumps Präsidentschaft, dass dieser Roman erschienen ist. Da fand man das noch lustig. Ich weiß nicht, ob man das heute, 8 Jahre oder fast 8 Jahre später, wo Trump wiedergewählt worden ist, immer noch derart lustig zu finden hat. Aber da wird quasi versucht, sich so über diesen Rechtsruck und die digitale Gesellschaft und deren Gefahren lustig zu machen. Und es werden all diese Diskurse, die wir auch damals wirtschaftspolitisch hatten, werden hier aufgenommen über den Überwachungskapitalismus, über Freiheit, über privatisierte
Migration
Märkte.
Migration ist ein ganz großes Thema insofern, als dieses Land technisch fortschrittlich ist, aber zugleich regressiv ist, also ausländerfeindlich ist und dies auch sehr offen artikuliert, viel offener als jetzt heute Rechte das artikulieren. Also es hat da schon eine gewisse Enthemmung stattgefunden. Es ist also so ein Technofaschismus, der da an vielen Ecken aufblitzt.
Mhm. Aber das Ganze, und das macht es so anstrengend zu lesen, wenn ich das direkt mal zu Anfang sagen darf, in einer Art und Weise, die nicht wirklich einem Roman entspricht. Sondern man hat eigentlich den Eindruck, dass wir es hier wieder nur mit einer Ansammlung von Kurzepisoden zu tun haben. Also eigentlich wie beim Känguru, dass man also diese sehr kurzen Geschichten hat, die unterhaltsam sind und bei denen es nicht schlimm ist, dass sie nur für sich stehen. Also ja, irgendwann im Laufe dieser Känguru-Tetralogie wird dann ja wirklich so eine Art Handlung draus, aber über weite Strecken sind das ja Episoden, die beim Vorlesen vielleicht 10-12 Minuten dauern und die einfach unterhaltsam sind zu hören und die keinen höheren Sinn dann haben. Und das Problem hier ist, dass man eigentlich die gleiche literarische Qualität hat, auch einen sehr ähnlichen Humor, dass das aber keinen gelungenen Roman ergibt. Also, dass wir eigentlich die ganze Zeit über Stückwerk geliefert bekommen, das immer nur für sich steht und immer nur in dem Moment ein kleines Witzchen macht, aber niemals darüber hinaus weist. Oder hast du das in irgendeiner Form anders wahrgenommen?
Nein, es ist eine Abfolge von Sketchen, die lose miteinander verbunden werden durch diesen MacGuffin. Es gibt diesen Protagonisten Peter Arbeitsloser, der eine Odyssee hinter sich bringt, um dieses Produkt, das er nicht wollte, zurückzubringen. Und das sorgt natürlich für enorm komische Szenen dann, also für Leute, die diesen Humor mögen. Ich sage gleich, der meine ist es nicht. Und dann endet irgendwann dieser Roman. Man könnte diese ganzen Szenen aber auch mit jeweils unterschiedlichem Personal abfeuern und es würde auch funktionieren. Man muss es nur irgendwie miteinander verknüpfen, damit man Roman dran schreiben kann. Es ist eigentlich so dieses Konzept von vielen Blödelkomödien, die es so gibt, zum Beispiel so diese Supernasenfilme mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger aus den 80er Jahren, die waren eigentlich auch schon immer so, dass man versuchte, komische Szenen aneinander zu reihen und musste dann aber so ganz grob noch ein Handlungsgerüst bieten, damit man diese Szenen da so reinhängen konnte. Und ganz ähnlich ist das jetzt auch hier, dass wir auch wirklich so ein Kabarettprogramm erleben. Also es ist eigentlich auch so eine Dramaturgie, die wir aus vielleicht nicht so gutem Kabarett kennen oder von Witzeerzählern, eher so à la Fips Asmussen, der sich nicht zu schade war, auch den 100. Witz noch mit übrigens neulich einzuleiten. Und ein bisschen ist das hier so. Zwar haben diese Dialoge mitunter Witz, was aber durch das Lesen, glaube ich, sich sehr viel schwerer vermitteln lässt, als wenn ich das vorgelesen bekomme oder wirklich als Kabarettprogramm sehe. Aber im Ganzen, das jetzt als Roman zu rezipieren, wird deshalb schwierig, weil das Buch ja jetzt nicht sagt, ich bin ganz postmodern, ja, es gibt jetzt hier nicht mehr die große Erzählung oder so etwas, alles ist nur in das Partikulare aufgelöst, wir leben in einer atomisierten Gesellschaft, deswegen ist auch der Roman atomisiert, diese Debatten gibt es ja auch alle und die Texte gibt es dazu, nein, dieses Buch will ja tatsächlich, so ist es von Anfang an angelegt und auch eigentlich bis zum Ende wird es behauptet, so etwas sein wie, sagen wir, Brave New World von Huxley oder 1984 von Orwell. Das heißt also so ein holistischer Entwurf einer Dystopie, ja, einer Techno-Digital-Dystopie mit faschistischem Vorzeichen. Und das wird aber nicht eingelöst, wenn man nur witzige Abfolgen liefert, die dann hin und wieder uns zeigen, wie das große Ganze da funktioniert, aber es ist in einer solchen Beliebigkeit auftretend, dass man ja sieht, hier wurde alles, du hast es eben angedeutet, was diskursiv gerade so im Umfeld greifbar war, hineingepackt und man hat amüsante oder weniger amüsante Dialoge draus geklöppelt.
Und das Ganze bei einer völligen Kannibalisierung seiner selbst. Also das ist ja das, was ich jetzt vielleicht noch etwas stärker bemerke als du, weil du ja wahrscheinlich nicht diese Känguru-Bücher gelesen hast.
Eines okay. Oder zwei habe ich gelesen damals, um mich auf den Film vorzubereiten, als ich den in der Filmanalyse besprochen habe.
Also es sind wirklich, auf jeder dritten Seite ist irgendein Witz drin, entweder, dass man sich der Popkultur bedient, Fluch der Karibik, Star Wars, da so, aber wirklich auch die Sprüche, die jeder kennt. Also jetzt auch gar nicht so, dass man irgendwie sagt, man versucht da irgendwie einfach so für die wirklichen Nerds was reinzubringen, sondern so, dass auch jeder mitlachen kann und vor allem aber, dass die ganzen Mark-Uwe Kling Running Gags aus dem Känguru hier nochmal aufgewärmt werden. Man hat da halt mal kurz als Witz, man hat da irgendwelche Penispumpe-Witze, also und jetzt könnte ich noch 20 andere solche Beispiele hier raussuchen, was aber relativ müßig ist, oder irgendwelche Ironiedetektor-Witze, also es werden einfach alle Pointen aus dem Känguru nochmal genommen und hier aufgewärmt, damit das Publikum, das sich in diesem Kling-Universum bereits eingefunden hat und das toll findet, damit das Publikum Freude daran haben kann, das wiederzuerkennen. Aber darüber hinaus wird überhaupt nichts geboten. Also alles, was witzig war am Känguru, was ich auch witzig fand, muss ich gestehen. Und wahrscheinlich könnte ich auch noch über ein paar dieser Sketche heute lachen. Mag sein, weiß ich jetzt nicht. Aber all das wird nur nochmal aufgewärmt und ich finde das dermaßen lieblos und gegenüber dem eigenen Publikum, ehrlich gesagt, auch respektlos, dass man dem so wenig Neues bietet. Mein größtes, in Anführungszeichen, Highlight ist dann, als Peter kurz vor Ende des Romans der erschöpften Kiki die Tür aufmacht und sie sagt, völlig atemlos, jemand hat mich gefickt, sagt sie. Einfach so, aus dem Nichts. Was, fragt Peter, du wurdest vergewaltigt? Das ist ja furchtbar. Hä, fragt Kiki. Ach so, nein, mein System wurde penetriert. Ich wurde gehackt. Lass mich rein. Also man fragt sich wirklich, was ist das für ein 14-jährigen Witz, dass man jetzt hier noch über Vergewaltigungen scherzt. Wir sind ja beide sicherlich nicht als woke Cancel Culture Anhänger bekannt, aber es ist ja auch einfach scheiße. Ist ja auch einfach, also es ist falsch und es ist unlustig.
Gelacht habe ich hier sowieso nicht bei der Lektüre. Ich war eher sehr sauer, dass du es uns eingebrockt hattest. Aber lass
und
uns erstmal.
Die es sich gewünscht haben.
Lass uns erstmal, denn denen sind wir ja auch verpflichtet, versuchen, bevor wir das nochmal literarisch einordnen und beurteilen, darüber zu sprechen, was haben wir eigentlich hier so diagnostisch vorzufinden. Und ich will mal eine These wagen und sagen, dies ist schon ein Enkelchen der Frankfurter Schule. Und zwar in doppelter Hinsicht.
So gemein wäre noch nicht mal ich in Frankfurter Schule.
Nein, nein. Ich bin ja auch ein Fan der Frankfurter Schule, ein größerer Fan als du es bist. Aber ich habe natürlich über die Frankfurter Schule nachdenken müssen. Und zwar aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, weil ich wirklich mich frage, ist das nicht hier typisch Kulturindustrie? Und alles, was du jetzt eben schon gesagt hast über die Kulturindustrie, wird also doch jetzt, beziehungsweise was du gesagt hast über diesen Roman, passt sehr gut zur Kulturindustrie, nämlich die serielle Produktion, dass man also Humor, der schon funktionierte, Pointen, die man schon einst gesetzt hatte, die einmal zum Lachen gebracht haben, einfach wiederverwendet, um das nächste Produkt damit auf den Markt zu werfen. Aber damit wäre es ja kein Enkelchen der Frankfurter Schule, sondern eher etwas, wogegen sich die Frankfurter Schule gerichtet hat. Aber inhaltlich gibt es natürlich eine gewisse Nähe zur Frankfurter Schule. Und es beginnt zum Beispiel schon damit, dass es dort ein Kapitel gibt, auf Seite 54 beginnt das, das heißt die Stimme der instrumentellen Vernunft. Und nun gibt es von Horkheimer, dieses Hauptwerk, Kritik der instrumentellen Vernunft. Das heißt, das ist ein Begriff, der ist ganz klar geprägt von der Frankfurter Schule. Und Marc-Uwe Kling ist intelligent genug, das zu wissen. Das ist ihm jetzt nicht zufällig unterlaufen. Ja. Und es geht ja dann auch in diesem ganzen Roman darum und in diesem Kapitel auch nochmal, wie sehr also der Mensch an Autonomie verliert, wenn eine solche Übermacht von Maschinen und Algorithmen am Werk ist, dass plötzlich die Maschine den Mensch hat, aber die Maschine irgendwann feststellt, ich brauche den Menschen gar nicht, also werfe ich den Menschen ab. Ja, das Flugzeug, das erkennt, ohne Menschen fliegt sich besser, ich werfe die vom Himmel herab. Ja, das ist ja so ein Szenario, das Horkheimer beschreibt. Das finden wir wieder. Das finden wir übrigens auch bei einer sehr konservativen Technikkritik jetzt, zum Beispiel in Der Waldgang von Ernst Jünger, wo er sagt, auf der Titanic gibt es eben nur noch Passagiere und der Passagier ist eigentlich das Sinnbild für unsere Zeit. Wir sind nur noch irgendwie so geduldet, aber haben nicht mehr diese Autonomie. Und dann kommt hinzu, dass hier also eine verwaltete, beherrschte Welt gezeigt wird, die Vernunftanstrengungen, die maschinellen und die algorithmischen sind da, sie führen aber in Regression, in der Weise, dass also Flüchtlinge ausgegrenzt werden, dass eigentlich eine fast faschistische Politik sich dort Bahn bricht. Und was auch noch hinzukommt, ist, dass wir hier eine instrumentelle Vernunft haben, die immer nur danach fragt, was ist eigentlich profitabel? Sie fragt nicht, was wäre sinnvoll? Und das ist ja genau das, was als instrumentelle Vernunft charakterisiert wird, dass also nicht die Vernunft an sich das ist, was man verfolgt, sondern die Vernunft ist nur dann gern gesehen, wenn sie instrumentalisiert werden kann, zwecks Optimierung von Renditen. Und insofern haben wir es hier natürlich, wenn auch zugegeben mit einer trivialisierten Variante, arg trivialisierten Variante der Frankfurter Schule zu tun, so meine These.
Das war nur der Teaser. Im weiteren Verlauf der mehr als einstündigen Literaturfolge sprechen wir über den Humor Marc-Uwe Klings, seine Darstellung des digitalen Kapitalismus, das bedingungslose Grundeinkommen, die Finanztransaktionssteuer und die Frage, ob Rechte wirklich einfach nur dumm sind, wie es hier immer wieder anklingt. Wer das hören möchte, der kann uns bei Patreon, Steady und Apple Podcasts unterstützen und wer uns verschenken möchte, der kann das ganz einfach über Patreon oder Steady tun. Vielen Dank für eure Unterstützung.